the colonial project has affected all of us, whether we lived in the colony or whether we lived in the metropole.
Das sagt Akosua Adomako Ampofo.
The impact.
Der Kolonialismus hat uns alle beeinflusst. Die Auswirkungen aber waren für jeden unterschiedlich. Manche haben davon profitiert, andere haben gelitten. Je nachdem, wo man sich befindet. Aber jeder ist davon betroffen.
Ampofo ist emeritierte Professorin für Afrikanistik und Gender Studies an der Universität Ghana. Im Verlauf dieser Folge werden wir sie noch einmal ausführlicher hören. Kolonialismus. Das verknüpft man meist mit der Vergangenheit. Das Wort gilt oft als historischer Begriff. Akosua Adomako Ampofo aber macht deutlich, der Kolonialismus wirkt bis heute nach. Und er betrifft Gesellschaften weltweit, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise. Viele der damaligen Machtverhältnisse, Denkweisen und Abhängigkeiten bestehen fort. In den vergangenen Jahren wird deshalb zunehmend über Begriffe wie Postkolonialismus oder Neokolonialismus diskutiert. Auch unser heutiger Interviewgast ist Teil dieser Debatte, der Politikwissenschaftler Aram Tsiai. Er und viele andere sehen in der anhaltenden Ungleichheit zwischen globalem Süden und globalem Norden eine Kontinuität kolonialer Strukturen. Vor diesem Hintergrund fragen wir in dieser Folge: Welche kolonialen Strukturen wirken noch heute, etwa in Wirtschaft, Landwirtschaft oder Entwicklungszusammenarbeit? Lassen sich diese Muster durchbrechen? Und wo ist das vielleicht sogar schon gelungen? Das ist Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. In diesem Podcast beleuchten wir weltweite Herausforderungen, erklären globale Zusammenhänge dahinter und zeigen Lösungen auf. Wir sprechen dafür in jeder Folge mit Menschen, die sich für genau diese Lösung einsetzen. ExpertInnen, PhilanthropInnen, StifterInnen, Engagierten und AktivistInnen. Mit Anstiftern eben. Ich bin Jonas Ross und das ist Folge 9. Neokolonialismus. Mein heutiger Interviewpartner, Aram Tsiai, ist Leiter des Fachgebiets Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien an der Uni Kassel. Daneben ist er unter anderem Mitglied bei der Hilfsorganisation Medico International. Und ich habe mit dem Politikwissenschaftler gesprochen und ihn gefragt, worin die Kontinuität kolonialer Strukturen zu erkennen ist. Und unser Gespräch, das gibt es jetzt. Lieber Herr Tsiai, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ich würde gerne mich dem Thema erstmal etwas genereller nähern. Ich würde vermuten, und das werden Sie vielleicht gleich bestätigen, dass die allermeisten Menschen, mit denen Sie vielleicht auch sprechen, den Kolonialismus als etwas wahrnehmen, was abgeschlossen ist, als eine Art von historischer Ära. Vielleicht verbinden das manche Leute mit der frühen Neuzeit, viele wahrscheinlich mit dem Kolonialismus des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts. Aber jetzt ist es ja eben kein abgeschlossenes Kapitel im klassischen Sinne, so wie eben wie die frühe Neuzeit, sondern wir haben eigentlich eine Art von kolonialer Struktur, wenn man ihnen folgt. Warum ist das so?
Das ist so, weil eben 5 Jahrhunderte europäischer Kolonialismus an der Welt eben nicht spurlos vorübergegangen sind. Und auch wenn die allermeisten Kolonien eben schon lange unabhängig sind, finden sich eben immer noch Strukturen aus dem Kolonialismus in der Weltwirtschaft, teilweise aber halt eben auch in unserer Denkweise, Wissensproduktion, in dem, was wir wissen, was wir nicht wissen, wovon wir nie was gehört haben und was für uns selbstverständlich ist. Da lassen sich jeweils eben auch deutlich Beispiele anführen, dass koloniale Prägungen da immer noch vorherrschend sind. Mhm.
Kann man das festmachen an etwas? Also haben Sie vielleicht ein Beispiel dafür, wo Sie das festmachen können dran?
Genau, also in der Weltwirtschaft lässt sich das eben deutlich feststellen, wenn wir uns die Handelsstruktur von Ländern angucken. Dann stellen wir fest, dass eben die Länder, die früher kolonisiert waren, eben oftmals eben auch immer noch in einer kolonialen internationalen Arbeitsteilung feststecken. Also dass quasi sie Rohstoffe exportieren, die für den europäischen Konsum gebraucht werden, Bananen, Kaffee etc., was bei uns so auf Frühstückstisch steht. im Gegenzug aber da die fruchtbarsten Böden genau dafür verwendet werden und eben nicht für die Produktion einheimischer Grundnahrungsmittel. Wir stellen halt eben auch fest, dass die Handelsstruktur so ausgerichtet ist, dass eben sehr wenig intraregionaler Handel stattfindet mit der entsprechenden Region, mit den Nachbarländern, sondern dass dann meistens ausgerichtet ist eben auf dieses ehemalige europäische Mutterland oder eben zunehmend auch USA und China, die großen Akteure in der Weltwirtschaft. Wir sehen das in der Weltwirtschaft natürlich auch, wenn wir uns die Finanzströme anschauen. Also da sehen wir, dass wenn wir das alles mal zusammenrechnen, dass wir einen Nettotransfer in der Weltwirtschaft haben von 700 bis 800 Milliarden US-Dollar jährlich von den Armen in die reichen Länder. Nachdem wir da halt eben auch schon Direktinvestitionen, Rücküberweisung von Migrantinnen und die offizielle Entwicklungshilfe abgezogen haben.
Ja, auf genau den Begriff wollen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, auf das Thema Entwicklungshilfe. Aber es ist eine interessante Fortsetzung auch von unserer ersten Folge in dieser Staffel, in der es eben ums Geld ging und um die Macht, die Geld auch in dieser Ungleichheit hat. Also es ist interessant, dass Sie auch das Beispiel Finanzströme direkt als erstes Beispiel nennen. Jetzt ist es ja so, ich sitze jetzt gerade in Hamburg. Hamburg hat eine sehr bewegte und sehr lange und teilweise sehr grausame koloniale Geschichte, aber ist damit natürlich nicht alleine. Gerade in Deutschland und Europa. Und dann gibt es auch Länder, nehmen wir mal das spanische Beispiel, die noch eine viel längere koloniale Vergangenheit auch haben. Wie gut würden Sie sagen, ist diese koloniale Vergangenheit aufgearbeitet, beziehungsweise wo sehen Sie blinde Flecken? Weil um diese aktuellen Strukturen zu verstehen, muss man ja wahrscheinlich auch erstmal sich damit beschäftigen, wo kommen diese Strukturen überhaupt her? Und wie gut würden Sie sagen, ist das gelungen?
Ich würde sagen, das ist vergleichsweise schlecht aufgearbeitet, weil eben manche Sachen auch unbequem oder unangenehm sind für eben Leute, die im globalen Norden hier in Westeuropa wohnen. Da setzt man sich natürlich auch eben ungern mit der historischen Tatsache auseinander, dass es über Jahrhunderte einen so massiven Ressourcentransfer gab und eben eine so massive Ausbeutung, Stichwort transatlantischer Sklavenhandel, die eben genau diese Prozesse der Industrialisierung letztendlich in Europa auch finanzieren konnten, die dann eben auch dazu geführt haben, dass wir heute diesen Lebensstandard, diesen Wohlstand haben, der für uns jetzt eben auch selbstverständlich geworden ist. Dass das historisch nicht denkbar gewesen wäre, ohne eben diese Zuflüsse von Ressourcen, diese Aneignung unbezahlter Arbeit, hört man natürlich nicht gerne. Man würde viel lieber davon ausgehen, ach, das haben wir uns mit Schweiße unseres Angesichts, mit harter Arbeit selber geschaffen. Das ist aber leider nicht die ganze Wahrheit. Man sieht das auch in so diesen Strukturen des, ich nenne es mal selektiven Nichtwissens, dass wir über manche Sachen sehr gut Bescheid wissen. Und das sind dann halt eben auch Sachen, wo dann Europa eine wichtige Rolle gespielt hat, also die Französische Revolution. Das ist für uns ganz stark verbunden mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, mit der Aufklärung, mit dem Ende des Feudalismus, wo eben freiheitliche, demokratische Werte eben das erste Mal zum Tragen kamen, sich politisch durchgesetzt haben. Und von der Haitianischen Revolution, die 2 Jahre später stattfand und genau diese gleichen Rechte auch für nicht weiße Menschen eingefordert hat, haben wir in den meisten Fällen sehr wenig gehört. Obwohl die eigentlich eben diesen Universalismus ernster genommen hat als die Französische Revolution und eben auch die Gleichheit auf schwarze Menschen ausgedehnt hat. Ja. Oder auch, wenn ich befasse mich in letzter Zeit auch mit Erinnerungspolitik und da müssen wir halt eben auch feststellen, also dass natürlich der Holocaust zu Recht in Deutschland eben auch so einen zentralen Stellenwert in der Erinnerungspolitik hat. Ich glaube, da will auch niemand irgendwie was dran kritteln. Aber es ist schon bemerkenswert, dass dann eben der andere deutsche Völkermord, der in Deutsch-Südwestafrika Anfang des 20. Jahrhunderts begangen worden ist, dass der erst 117 Jahre danach überhaupt offiziell anerkannt worden ist als Völkermord. Und dann eben auch noch mit dem Zusatz, naja, als Völkermord aus heutiger Sicht, sozusagen als Völkermord zweiter Klasse, damit man da nicht irgendwelche Reparationsforderungen daraus ableiten kann.
Ja, interessanter Punkt. Ja, und vor allem interessant, dass es gerade die Anerkennung nicht dazu geführt hat, dass es auch einem breiteren Publikum, einer breiteren Masse und einer breiteren Bevölkerung irgendwie bekannt geworden ist. Es wäre ja eigentlich ein Anlass gewesen, das auch ins Zentrum von einem neuen Gedenkarbeit zu setzen.
Im Gegenteil. Also die Bundesregierung hat eben neulich ein neues Gedenkstättenkonzept vorgelegt und explizit gesagt, wir betreiben unsere Erinnerungspolitik lediglich im Hinblick auf Nationalsozialismus und DDR und Kolonialismus soll explizit keinen Platz haben darin.
Ja, faszinierend. Was ich interessant finde, auch wo ich jetzt gerade dran gedacht habe, und Sie haben das Beispiel ja genannt, der Französischen Revolution, auch die Amerikanische Revolution vorher noch, die Unabhängigkeitserklärung, auch da, ich glaube, da hat Dominic Sandbrook von The Rest is History mal das schöne Bild gemacht, der hat vermutlich die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben oder vorbereitet und diese Gleichheitsgrundsätze aufgeschrieben, während ihm ein Sklave den Tee gebracht hat. Also auch da war das ja sozusagen noch nicht angelegt eigentlich für so eine breite Bevölkerung.
Genau, das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Also dass dann eben auch die US-amerikanische Unabhängigkeitserklärung Freiheit und Gleichheit eben auch nur auf Weiße und wenn man es genau nimmt, dann halt eben auch nochmal auf weiße Männer eben bezogen hat. Wenn man es noch genauer nimmt, weiße Männer mit Besitz. Und erst wirklich in den folgenden 200-300 Jahren sind dann diese Freiheiten eben auch durch soziale Kämpfe, durch die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, durch die feministischen Bewegungen eben auch ausgedehnt worden auf weitere Bevölkerungsgruppen.
Und ich finde so interessant daran, wenn wir darauf kommen, wie sich bestimmte Strukturen auch in die heutige Zeit übersetzen lassen. Sie hatten jetzt ja vorhin die unbezahlte Arbeit angesprochen. Die Sklaverei, die eigentlich quasi seit Menschengedenken ein grausamer Treiber von Wachstum war, also der Grund dafür, dass es überhaupt möglich war, bestimmte Expansionen zu machen, bestimmte Länder zu erschließen, bestimmte Eroberungen zu halten und auch in der kolonialen Zeit ein unglaublich grausamer Treiber von Wachstum, dass das heute natürlich nicht mehr so ist, dass diese Sklaverei zwar abgeschafft wurde, aber der Gedanke, dass es möglich ist, dieses Wachstum und diese Größe zu erreichen und dabei ausblendet, dass die Vergangenheit ja eigentlich dass zu einem ganz großen Teil darauf basierte, dass es diese Sklaverei gab, ist irgendwie interessant. Also man blendet das, würde ich sagen, extrem aus und denkt, es ist möglich, ähnliche Veränderungen und in der Größe und im Wachstum zu erreichen, obwohl das natürlich nicht mehr existiert.
Das Gesellschaftsmodell, was wir haben, ist es beschrieben worden als eine imperiale Lebensweise. Und natürlich ist das Zeitalter der Imperien lange vorbei, aber die Lebensweise beruht immer noch zentral auf billigen Ressourcen aus anderen Kontinenten und auf der Aneignung billiger Arbeitskraft in anderen Kontinenten. Und das ist etwas, wo man auch eine koloniale Kontinuität drin sehen kann. Und dieses Gesellschaftsmodell ist einfach nicht verallgemeinerbar. Also weder von den Ressourcen her, eben noch von der Arbeitskraft her. Und insofern ist es eigentlich eben auch eine Illusion, wenn man sich vorstellt, die industrialisierten Gesellschaften, das sind die entwickelten Gesellschaften und irgendwann mal werden alle Gesellschaften auf der Welt entwickelt sein. Dazu bräuchten wir mehrere Planeten, allein der Ressourcen wegen.
Ja, spannender Punkt. Auf genau diese Fortsetzung würde ich gerne mal zu sprechen kommen. Ich glaube, es lohnt sich da ja auch so ein bisschen sauber zu bleiben in Begrifflichkeiten. In der Debatte fallen dann immer die Begriffe wie Neokolonialismus oder Postkolonialismus. Gibt es da überhaupt einen Unterschied in der Begrifflichkeit und was genau meinen die Begriffe vielleicht auch?
Also der Begriff des Postkolonialismus oder eher, ich würde sagen, der postkolonialen Studien wird meist gebraucht im Hinblick auf eine theoretische Strömung in den Sozialwissenschaften, die sich eben mit den Nachwirkungen des Kolonialismus nach seinem formalen Ende auseinandersetzt. Und der Begriff des Neokolonialismus ist geprägt von Kwame Nkrumah, dem ersten Präsidenten der Unabhängigen Republik Ghana. Und mit Neokolonialismus wird halt eben eine Situation bezeichnet, die er selber erlebt hat, dass man zwar formal unabhängig ist vom Westen, dass man jetzt eben auch schwarze Menschen in der Regierung hat und dass so der entscheidende Punkt, der den Kolonialismus ja immer legitimiert hat, nur die Weißen können sich selber verantwortungsvoll regieren, die Schwarzen können das nicht. Dieser Punkt ist passé, aber dennoch, schreibt Nkrumah, ist er mit einer Situation konfrontiert, dass eben der Einfluss ausländischer Akteure, vor allem europäischer, US-amerikanischer Akteure, immer noch so groß ist, dass man von einer tatsächlichen politischen Unabhängigkeit oder auch einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit nur bedingt sprechen kann. Also deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, das eine ist eher eine theoretische Strömung und das andere ist dann eben eher eine Situation, von wo sich halt Abhängigkeiten auch über die formale Unabhängigkeit auch über die Überwindung des Kolonialismus im engeren Sinne hinaus fortsetzen.
Interessant. Das ist wichtig, glaube ich, auch das mal auseinanderzuhalten, weil ich glaube, man wirft die Begriffe im Zweifel ja auch gerne mal so ein bisschen
durcheinander.
Durcheinander, wäre zumindest meine Wahrnehmung, ja. Jetzt ist es ja so, dass es ja durchaus politische Strömungen gibt, zu sagen, okay, wie gelingt es, einen Anspruch, der sich vor allem in einer westlichen Gesellschaft durchgesetzt hat, zu verbinden mit diesem Gedanken der Überwindung. Und wir haben das Beispiel ja gerade ganz aktuell, dass für den Ausbau der erneuerbaren Energien beispielsweise, für die E-Mobilität, werden extrem viele Ressourcen gebraucht, die, das hatten Sie schon angesprochen, aus dem globalen Süden, wenn man das so nennen möchte, kommen, die vor allem, glaube ich, in afrikanischen Minen geschürft werden. Diese Ressourcen braucht es aber natürlich, um eine Veränderung anzustreben, die in den Industrienationen des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhunderts ihren Anfang genommen hat, nämlich dem Klimawandel oder dem Ausstoß von CO2 und von Treibhausgasen. Und jetzt könnte man ja sagen, haben wir dasselbe Prinzip, um diese Entwicklung rückgängig zu machen, also um eine grüne Wirtschaft aufzubauen, ist es wieder nötig, eigentlich in den Ressourcen zu wildern und einen Raubbau zu betreiben an anderer Stelle. Vielleicht können Sie mal den grünen Neokolonialismus, der da, glaube ich, ins Spiel kommt, erklären.
Also das Beispiel, was Sie gebracht haben, ist eigentlich auch schon sehr treffend. In Namibia, also der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, wird gerade ein gigantisches Wasserstoffprojekt geplant, wo eben durch Sonnenenergie quasi erneuerbare Energie gewonnen werden soll, die dann aber eben auch nicht vor Ort zur Verfügung stehen soll, sondern eben hier in Europa, in Deutschland. Auf der einen Seite sagen dann Deutsche, aber es ist doch toll, das ist ja eine riesengroße Investition, da gibt es Arbeitsplätze, das ist auch alles richtig. Aber letzten Endes ist es dann halt eben, reproduziert es dann halt eben auch wieder so das Muster, dass unser Lebensstandard eben, also diese imperiale Lebensweise, aufrechterhalten wird durch die Zufuhr von Ressourcen von anderswo. Also in diesem Fall halt eben durch erneuerbare Energien, durch Solarenergie. Aber es geht dann halt eben auch wieder entsprechend zulasten der anderen Länder. Wir haben weitere Beispiele eines grünen Kolonialismus, sind Projekte des sogenannten Red Plus Programms, also Reducing Emissions from Deforestation and Decarbonization. Das sind dann Aufforstungsprojekte, Waldschutzprojekte zur CO2-Reduktion. Und damit wird halt eben ein schwungvoller Handel betrieben. Und überall, wo Handel betrieben wird, versuchen die Leute natürlich auch eben über windige Geschäftsmodelle das Beste draus zu machen. Und dann kommt man dann halt eben zu solchen Geschichten, dass dann irgendwo der Wald abgeholzt wird. Und dann sagt man, oh, wir pflanzen hier jetzt ganz viele neue Bäume, die dann halt für dieses Red Plus Programm eben auch angemeldet werden, wo man halt eben auch CO2-Zertifikate dann eben auch wieder für bekommen kann. Und damit können dann europäische Unternehmen oder auch Unternehmen anderer Kontinente sich grün waschen. Also das Greenwashing ist dann halt eben hier so ein Schlagwort der Debatte, wo eben durch die vermeintliche Vermeidung von CO2-Emissionen suggeriert wird, wir arbeiten klimaneutral, was dann mindestens eine Mogelpackung ist, aber was eben durch eben die entsprechenden Red-Plus-Abkommen eben sehr stark begünstigt wird. Und da hat es eben auch schon öfter Fälle gegeben, dass Indigene sich eben auch gegen solche ja vermeintlich umweltschützenden Programme eben auch wehren. Das Beispiel, was mir gerade als erstes eben in den Kopf kommt, ist das einer Kaffeeplantage in Uganda, wo sich die Betroffenen gegen die Vertreibung gewehrt haben, die schon 2001 stattgefunden hat. Also da hat ein deutscher Investor die Neumann Kaffeegruppe eben durch ein Unternehmen eine Kaffeeplantage eben versucht zu etablieren, beziehungsweise hat sie etabliert, auf einem Land, wo eben auch eine ganze Reihe von Dörfern waren, deren Bewohner dann halt eben kurzerhand vom ugandischen Militär vertrieben wurden. Dörfler haben dagegen geklagt, sind vor Gericht gegangen und es hat einen 24-jährigen Rechtsstreit gegeben, an dessen Ende aber tatsächlich die Dörfler Recht bekommen hatten und ihnen ist ein Recht, zumindest ein Recht auf Entschädigung zugestanden worden, weil die Besitzverhältnisse eben auch nicht so klar waren, wie das eben 2001 suggeriert wurde.
Ja, vielleicht ist der Erfolg dann immerhin eine Art von Präzedenzfall zu schaffen, ne? Also dass es gelingt, eine Rechtsprechung zu etablieren, die es vielleicht einfacher macht für andere Gruppen oder auch für künftige Gruppen, die vielleicht auch gegenwärtig davon bedroht sind, darauf zu rekurrieren. Dann.
Ich kann da vielleicht noch kurz ergänzen, das ist eben zufällig auch ein Bereich, zu dem ich arbeite. Bei der Weltbank, die eben die größte Organisation ist in der Finanzierung von Entwicklungsprojekten, gibt es seit Mitte der 90er Jahre eine Beschwerdestelle, wo eben Betroffene von entsprechenden Projekten Klage einreichen können. Und dass es diese Beschwerdestelle gibt, ist auch nur zurückzuführen auf eine Protestkampagne gegen den Narmada-Staudamm in Indien Anfang der 90er. Und wenn man sich solche Geschichten anguckt, dann stellt man fest, ja, also oftmals ist es dann so, also dass der Bau des Narmada-Staudamms konnte nicht verhindert werden, aber durch diese Proteste ist auf jeden Fall verhindert worden, dass solche Projekte, die eben auch Hunderttausende von Menschen betreiben und quasi deren vertreiben und quasi deren Existenz zerstören, dass die Schule machen und dass sowas dann halt eben nochmal vorkommt. Deswegen ist das, was Sie vorhin meinten mit dem Präzedenzfall, ein sehr wichtiger Punkt.
Ein Widerspruch bleibt nicht ungesehen. Das kann ja manchmal auch sehr hoffnungsspendend sein. Sie beschäftigen sich jetzt ja auch sehr viel mit der Landwirtschaft. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob dieses Prinzip beispielsweise von diesen Waldregionen oder von dem, was Sie gerade beschrieben haben, nicht auch auf das Prinzip Landgrabbing zutrifft. Also was steckt hinter Landgrabbing und was folgt daraus?
Genau, also hinter dem Begriff Landgrabbing verbirgt sich eben die Praxis, dass Akteure, ausländische Akteure, da sind wir auch wieder beim Neokolonialismus, oftmals im großen Stil sich Landflächen, landwirtschaftliche Flächen in anderen Kontinenten aneignen. Mhm. Und das ist ein Phänomen, was sich im 21. Jahrhundert nochmal ganz deutlich verschärft hat. In den letzten 20 Jahren sind Landflächen angeeignet worden im globalen Süden, die größer sind als die BRD. Dieses Landgrabbing hat halt eben oftmals auch die Konsequenz, dass dann Einheimische vertrieben werden. Oftmals eben auch, weil sie dann das Land zwar schon lange bewirtschaften, aber eben keinen offiziellen Besitztitel haben. Und wenn dann eben der Staat oder eben auch ein privater Akteur mit einem offiziellen Titel dann das Land verkauft an einen multinationalen Konzern, schickt der dann halt eben irgendwelche Milizen oder die Polizei, die Leute dann vertreiben. Und da ist es zu Vertreibungen im großen Stil gekommen. Und im Gegenzug werden dann diese landwirtschaftlichen Flächen zwar bewirtschaftet, aber eben auch nicht für die einheimische Nahrungsmittelproduktion, sondern eben für die Nahrungsmittelproduktion des Investorlandes. Und das sind heutzutage eben auch nicht mehr nur Länder des globalen Nordens, so die üblichen europäischen, nordamerikanischen Verdächtigen, sondern da sind halt eben auch China, Indien, Saudi-Arabien auch als wichtige Akteure mit dabei. Da können wir so ein bisschen sehen, das sind eigentlich auch neokoloniale Praktiken, aber die Akteure sind teilweise auch Länder, die selbst mal kolonisiert waren oder in einer ähnlichen Situation waren.
Es ist interessant, dass das ja auch eine Art von Fortführung ist. Also das Erfolgsmodell in ganz großen Anführungszeichen wird im Prinzip kopiert. Also der Erfolg setzt voraus, dass man ein gewisses Erfolgsmodell kopiert. Und das ist eben das des globalen Nordens. Also der Kolonialismus bietet da eine Art von Vorbild eigentlich, um auch heute noch zum Erfolg zu kommen, würde ich jetzt so interpretieren. Sie beschäftigen sich ja auch sehr intensiv mit Entwicklungspolitik und mit Entwicklungszusammenarbeit. Und ich glaube, man kann ohne Zweifel sagen, das haben wir in diesem Podcast auch immer wieder gehört, dass es Argumente gibt, das stark zu kritisieren und vielleicht sogar historische Verbindungen zu ziehen zwischen der Entstehung der Entwicklungszusammenarbeit und den kolonialen Machtverhältnissen. Vielleicht beginnen wir damit mal. Also wo ist sozusagen die Verbindung zu ziehen in der Entstehung von Entwicklungszusammenarbeit und kolonialen Machtverhältnissen?
Also um sich das eben genauer vor Augen zu führen, muss man vielleicht noch ein bisschen ausholen.
Gerne, ja.
Im späten Kolonialismus gab es schon manchmal halt eben auch so erste Bestrebungen, dass man von der Entwicklung der Kolonien gesprochen hat. Damit meinte man aber damals nicht eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen in Kolonien, sondern halt wirtschaftliche Entwicklung im Sinne von, dass man da die Rohstoffe eben besser ausbeuten kann. Erst so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich das halt eben so langsam herausgebildet, dass man eben auch von Entwicklung der unterentwickelten Regionen gesprochen hat, das erste Mal 1949 von US-Präsident Truman, und gesagt hat, okay, da müssen wir ein internationales Programm machen. Und da ging es natürlich eben um Armutsbekämpfung, aber es ging auch noch um andere Sachen. Und zwar hat das eben auch einen geopolitischen Hintergrund gehabt, weil wir uns da im Kalten Krieg befunden haben und gleichzeitig aber in vielen Ländern antikoloniale Bewegungen immer stärker wurden. Nun war die große Sorge der USA und ihrer Verbündeten im Westen, dass eben diese unabhängig werdenden Staaten ins kommunistische Lager überlaufen. Die Sowjetunion hat seit 1917 eben den Ländern des Südens gesagt, hier werft das Joch eurer kapitalistischen Unterdrücker ab und wir werden eure sozialistischen Kämpfe unterstützen. Und vor diesem Hintergrund muss man quasi dieses ganze Politikfeld der Entwicklungszusammenarbeit sehen als ein Versprechen auf Wohlstand, das eben der kapitalistische Norden dem globalen Süden gegeben hat, um ihn vom Überlaufen ins kommunistische Lager abzuhalten. Und vor diesem Hintergrund hat der globale Norden, hat sich die USA und Europa eben auch explizit distanziert vom Kolonialrassismus, der eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust auch eben zunehmend diskreditiert war. Und insofern hat man dann halt eben gesagt, hier, wir wollen mit dem alten Imperialismus nichts mehr zu tun haben. Also das war die USA, die zu dem Zeitpunkt ja eben auch schon keine oder fast keine Kolonien mehr hatte. Und wir bieten euch hier quasi eine neue Nachkriegsordnung an, die auf der Grundlage von demokratischer Partnerschaft stattfinden soll. Und da wurde zwar von Armutsbekämpfung geredet, aber es war auch immer der Gedanke dabei, dass unsere Unternehmen, also gemeint waren die US-amerikanischen Unternehmen, eben auch den Zugang zu den Märkten und Rohstoffen des Südens kriegen. Und dass quasi kein Widerspruch gesehen wurde zwischen im Süden Geschäfte machen und im Süden die Armut bekämpfen. Und dass das beides eben miteinander reibungslos zusammengeht, das ist so ein bisschen das könnte man so die Lebenslüge der Entwicklungszusammenarbeit nennen. Weil natürlich ist es einfacher, den Leuten in Deutschland zu vermitteln, dass sie einen Teil ihrer Steuergelder auch für die Entwicklungszusammenarbeit eben verwenden sollen oder dass die Regierung das tut. Wenn man der Bevölkerung sagen kann, ja, aber ihr habt ja auch was davon, nämlich deutsche Exporte werden gekauft und so weiter. Und es ist dann eben der Grund, warum eben diese Lebenslüge sich eben auch bis heute gehalten hat, obwohl so die praktischen Evidenzen und Belege dafür, dass eben eine solche Entwicklungszusammenarbeit sowohl den Unternehmen des Nordens als auch den Armen im Süden nutzt, die sind relativ spärlich, muss man sagen. Insofern kann man sagen, die Entwicklungspolitik war quasi das Mittel, eben auch weiter Zugang zu Märkten und Rohstoffen des Südens zu haben in einem Zeitalter, wo eben Kolonialismus zunehmend diskreditiert ist. Dessen ungeachtet gibt es natürlich durchaus sinnvolle und positive Projekte im Rahmen der Entwicklungspolitik, aber die sind dann halt eben auch insofern immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, als dass es eben auch so eine gewisse Symbolpolitik ist. Eine Symbolpolitik, die sagt, ja, wir tun ja was gegen die globale Ungleichheit. Und das ist insofern nicht gelogen, als dass es da tatsächlich auch Projekte gibt, die was gegen Armut machen. Aber es steht natürlich in dem Kontext, dass es so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein ist, weil die tatsächlich wichtigeren Strukturen, die über Armut oder Armutsbekämpfung entscheiden, sind nicht in der Entwicklungszusammenarbeit, sondern eben in der Weltwirtschaft, im Welthandel, im Schuldenregime und so weiter. Hm.
Faszinierend finde ich daran, da musste ich gerade dran denken, auch weil ich mich kürzlich damit länger beschäftigt habe, dass man jetzt ja beispielsweise mit dem technologischen Fortschritt, den wir erleben, der vor allem von den US-amerikanischen Tech-Firmen dominiert wird, eine noch krassere Entwicklung von dieser Lüge, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, sehen, dass die USA durch ihre technologischen Entwicklungen eigentlich über den globalen Süden hinwegfegen, also Tests durchführen, Modelle werden trainiert oder die Implementierung von bestimmten technologischen Entwicklungen passieren quasi völlig ohne Guidelines, also die rechtliche Grundlage, wie sie in Europa beispielsweise gelegt werden kann, um sich dagegen Privatsphäre, Datenschutz und all diese Dinge zu schützen, wird völlig ignoriert. Krankenhäuser, andere ganz wichtige Infrastrukturen, beispielsweise in Indien, sind maßgeblich gekoppelt an diese technologischen Entwicklungen. Und gleichzeitig stellt man eigentlich jegliche Hilfe ein mit USAID, was jetzt, glaube ich, letztes Jahr komplett eingestampft wurde, bis auf ganz wenige kleine Projekte. Also das ist ja interessant, dass es nicht nur eine Aufarbeitung der Lüge gegeben hat, sondern im Gegenteil eigentlich noch eine krassere Entwicklung des Ganzen. Haben Sie denn das Gefühl, das ist jetzt natürlich ein sehr, 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 sehr präsentes Beispiel, weil das einfach dieser technologische Fortschritt, glaube ich, gerade für ganz viele Menschen sehr bewegend ist und weil da sehr viele Menschen daran teilnehmen. Haben Sie denn das Gefühl, dass in Europa zumindest da ein Umdenken stattgefunden hat oder ist das eigentlich nach wie vor zu sehen als eine Art von Fortführung kolonialer Muster?
Also ich glaube, man kann insofern eben eine Fortführung kolonialer oder neokolonialer Muster sehen, als dass es halt eben auch wieder der Zugriff auf eben die billigen Arbeitskräfte im Süden ist, der einen Großteil eben auch dieser Branche halt trägt, wo eben auch die entsprechenden KIs mit trainiert werden und so weiter. Ansonsten ist es natürlich eben auch genau, wie Sie gesagt haben, dass durch eben das Einstampfen von USAID im letzten Jahr eben auch genau die positiven Projekte, die eben durchaus gerade im Gesundheitsbereich sehr positive Wirkungen hatten, eben jetzt weggefallen sind. Und es gibt Berechnungen, wie viele Todesopfer das schon fordert. Und das heißt, dass wir jetzt eben in dieser Situation sind, also jetzt aus einer kritischen Perspektive, wo wir sagen müssen, ja, also Entwicklungszusammenarbeit ist entstanden eben vor dem Hintergrund geopolitischer und außenwirtschaftlicher Interessen. Aber dadurch, dass jetzt eben über die Jahrzehnte auch viel Kritik daran geübt worden ist und sich dieses Politikfeld auch verändert hat, ist es halt eben auch ein Politikfeld, in dem eine ganze Reihe an positiven Projekten, die Lebensbedingungen verbessern, stattfinden. Und das jetzt zu kritisieren, vor dem Hintergrund der momentan stattfindenden Angriffe von rechts, von Trump, von der AfD und so weiter, ist natürlich auch eine heikle Sache. Insofern muss man sagen, also meine Position wäre natürlich eben die sinnvollen Projekte in der Entwicklungspolitik verteidigen gegen die Angriffe von rechts. Andererseits aber durchaus eben weiter die Kritik üben an geopolitischen, wirtschaftlichen, eurozentrischen Elementen in der Entwicklungspolitik und perspektivisch natürlich halt eben auch darauf hinarbeiten, dass wir irgendwann mal vielleicht in einer Welt leben, wo das Überleben der Ärmsten auf dem Planeten nicht mehr abhängig ist von dem Wohlwollen und der sogenannten Entwicklungshilfe irgendwelcher reicherer Menschen.
Hm. Überhaupt, das ist begrifflich ja auch schon, fällt mir auf. Sie haben es am Anfang ja gesagt, eigentlich eine Schwierigkeit, weil es geht erst, es entsteht ein Machtgefälle, eine Ungleichheit in der Begrifflichkeit. Entwicklung bedeutet, der eine muss entwickelt werden, der andere entwickelt. Und setzt ja auch dieses Ziel wieder, dass alle auf ein Level kommen, aber auf das Level des vermeintlich Oberen. Vielleicht sollte man da begrifflich auch nochmal nacharbeiten.
Ja, ich würde mich dem total anschließen. Also ich denke auch, dass die Begrifflichkeit, mit der wir über globale Ungleichheit reden, ist halt die des Entwicklungsdiskurses. Und der ist eben davon geprägt, dass sich die europäischen, nordamerikanischen Gesellschaften quasi an der Spitze der zivilisatorischen Skala begriffen haben. Und das bis heute auch noch tun. Und das ist streng genommen eben auch ein Überbleibsel aus dem Kolonialismus. Weil natürlich ist eben spätestens seit der ökologischen Kritik der 70er Jahre klar, dass dieses Gesellschaftsmodell eben ein Katastrophenmodell ist, was den Planeten eben an den Rand der Klimakatastrophe gebracht hat. Und andererseits eben aber auch eins, was quasi ein Ausbeutungsmodell war, was eben nur durch die Zufuhr der billigen Arbeitskräfte und billigen Rohstoffe von woanders zu bewerkstelligen war. Und insofern eben auch nicht verallgemeinerbar ist. Also insofern wäre es eben sehr sinnvoll, wenn man eben diese Begrifflichkeit tatsächlich nochmal überdenkt und dann fragt, okay, aber sollte man nicht eben eher davon sprechen, dass es hier ein zu viel an Entwicklung gibt, also ein zu viel an Industrialisierung, ein zu viel an Warenproduktion, was dann vielleicht auf Kosten einer Produktion von überlebensnotwendigen Gütern in anderen Teilen der Erde geht, wo es ein zu wenig gibt.
Ich habe mich gefragt, wir leben ja eigentlich in Zeiten, in denen ganz viele Strukturen unter Beschuss stehen. Und vieles davon ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also im Sinne von, Donald Trump ist sicherlich jemand, der das nicht geplant hatte, aber er führt ja im Prinzip dazu, dass man viele Dinge, die man als selbstverständlich genommen hat, plötzlich hinterfragen muss. Also gilt eigentlich eine gewisse Ordnung. Es gibt ja sehr viele ExpertInnen, die auch sagen, naja, er führt im Prinzip dazu, dass Dinge hinterfragt werden und kaputt gemacht werden, die wir jetzt neu gestalten müssen. Und wir war in der Vergangenheit immer die USA und Europa. Aber natürlich führt die aktuelle Situation auch dazu, dass ganz viele andere Perspektiven vielleicht die Chance haben, mitzureden, etwas mitzugestalten, dass diese hegemonielle Wahrnehmung von Wert und von Macht und von das ist gut und so muss es sein, eigentlich gerade total in Frage gestellt wird.
Also ich würde zunächst darauf antworten, dass es ganz richtig ist, dass diese Chancen, dass der globale Süden mehr Einfluss auf internationaler Ebene bekommt, dass die gestiegen sind, einfach schon dadurch, dass sich die US-Regierung unter Trump zunehmend auch aus multilateralen Vereinbarungen rauszieht. Stichwort Pariser Klimaabkommen und so weiter. Aber also das ist erstmal auf jeden Fall zu konstatieren. Zweitens ist auch zu konstatieren, dass wir uns mehr und mehr hin zu einer polyzentrischen Weltordnung bewegen, dass jetzt eben die Vormachtstellung der USA eben nicht mehr so unangefochten ist. China hat im volkswirtschaftlichen Bereich einfach einen unglaublichen Aufstiegsprozess hingelegt. Im militärischen Bereich ist die USA natürlich immer noch die Supermacht, an der kein Weg vorbeiführt. Aber ich glaube, dass diese polyzentrische Weltordnung sich ja auch schon dahin, also sich auch schon darin widerspiegelt, dass wir eben heutzutage eben von G20 sprechen und nicht mehr von G7, weil deutlich geworden ist, an den Ländern des Südens führt kein Weg mehr vorbei, wenn wir halt eben internationale Abstimmungen haben wollen, auf die man sich verlassen kann. Insofern ist es schon mal ein Fortschritt. Inwiefern dieser Fortschritt tatsächlich auch zur Lösung der Probleme globaler Ungleichheit beiträgt, steht nochmal auf einem anderen Blatt, würde ich sagen. Also das ist nicht ohne weiteres gegeben, dass nur weil jetzt halt eben Indien, Brasilien, also die sogenannten BRICS-Staaten, selbst wenn man jetzt Russland rauslässt, aber dass jetzt Brasilien, Indien, China, Südafrika, nur weil die eben zum globalen Süden gezählt werden und teilweise auch eine Kolonialgeschichte haben, heißt das nicht zwingend, dass die sich im Rahmen einer kapitalistischen Weltwirtschaft und eben als Nationalstaaten, die ihr nationales Interesse verfolgen, großartig freundlicher oder netter verhandelten, als das jetzt die europäischen Staaten getan haben. Da muss man auch realistisch bleiben. Generell würde ich schon sagen, es ist ein Fortschritt, wenn eben Stimmen aus dem Süden mehr gehört werden. Aber dann muss man natürlich auch immer fragen, okay, was für eine Art von Regierung ist das? Welche Eliten sind das? Und inwiefern verfolgen die eben nicht nur das Interesse, ich sag mal, der chinesischen Industrie oder der indischen Unternehmer? Inwiefern verfolgen die eben auch das Interesse beispielsweise ärmerer Bevölkerungsschichten oder wie im Fall von Indien auch muslimischer Minderheiten?
Ja, da sind wir auch wieder beim, was wir vorhin schon hatten, dass der Kolonialismus auch ein grausames Vorbild ist, was funktioniert, in Anführungszeichen, ja, absolut. Ich hatte jetzt so ein bisschen weggeführt von diesem, sagen wir mal, einer produktiven Kritik an Entwicklungszusammenarbeit. Vielleicht einmal nochmal zur Analyse des Fehlerhaften. Gibt es ein Beispiel, was Ihnen einfällt, wo man fest dran machen kann, dieses, es ist gut gemeint, der Gedanke dahinter mag stimmen, aber am Ende werden neue Abhängigkeiten geschafft. Also gibt es sozusagen von Ihrer Seite ein Beispiel, wo Entwicklungszusammenarbeit eher in diese Richtung gelaufen ist, weil ich glaube, man lernt wahrscheinlich eher an dem, was schiefgelaufen ist und was falsch gelaufen ist, als an dem, was man am Reißbrett kreiert.
Genau, also der Fachbegriff dafür sind weiße Elefanten. Also das bezieht sich dann auf Entwicklungsprojekte, die halt eben am Reißbrett funktionieren, aber in der Praxis halt eben nicht funktionieren, weil man doch bestimmte lokale Gegebenheiten übersehen hat. Ob das jetzt ist, dass das Klima eben doch dafür sorgt, dass die Biogasanlage eben nicht so funktioniert, wie sie in Europa funktioniert oder sowas. Also klar, davon gibt es natürlich eine ganze Reihe. Generell ist aber, ich sag mal, so die Kritik, die ich hier anbringen würde, am ehesten eben in Richtung einer Entwicklungszusammenarbeit, die eben immer noch an dieser Lebenslüge festhält, mit im Süden Geschäfte machen und Armut bekämpfen, ist kein Widerspruch. Und da sind wir beispielsweise ganz schnell bei den sogenannten Mikrokrediten, wo in den letzten zwei Jahrzehnten es da einen ganz schön großen Hype gab, dass man gesagt hat, ach, das ist doch toll, wir geben den Armen einfach eben Kredite, mit denen sich hier ein kleines Mini-Unternehmen, bei uns hat man mal gesagt, eine Ich-AG, aufbauen können und ermöglichen es ihnen quasi, sich am eigenen Schopf aus der Armut zu ziehen. Und das hat sich in der Praxis eben nur in wenigen Fällen als erfolgreich und in vielen Fällen als fatal herausgestellt.
Ja.
Dann wurden die Mikrokredite eben nicht eben für profitable Ein-Mann-Unternehmen genutzt, sondern einfach für die Deckung des Bedarfs des täglichen Lebens, weil sonst nicht genug zu essen da war, weil sonst die Operation im Krankenhaus nicht bezahlt werden konnte und so weiter. Aber natürlich waren das alles Kredite, die zurückbezahlt werden mussten. Mit Zinsen, mit 25% Zinsen. Und so sind viele Leute halt eben auch in eine Schuldenfalle gerutscht. Oder halt eben auch in eine Falle, wo die jetzt auch durchaus einem Unternehmer passieren kann, dass man halt eben auf einem gesättigten Markt, dass es einfach schwierig ist, Fuß zu fassen. Wenn man halt eben in der Fußgängerzone selbstgebastelte Küchlein verkaufen will und es gibt aber einfach schon so viele andere, die das ebenfalls machen, muss man die Preise dann so weit senken, dass man damit dann doch gar nicht mehr den teuren Kredit wieder zurückbezahlen kann. Also und solche Sachen sind halt in großem Maßstab passiert und es hat sehr lange gedauert, bis die Entwicklungszusammenarbeit zur Kenntnis genommen hat, dass es eben doch eher eine nicht zielführende Maßnahme ist, eben jetzt auf Mikrokredite in der Entwicklungszusammenarbeit zu setzen. Der Prozess ist eigentlich noch nicht abgeschlossen, also es ist quasi immer noch umkämpft.
Und ich habe kürzlich gehört, dass ein großes Problem des, vorsichtig gesagt, Engagements, was China auf dem afrikanischen Kontinent hat, auf einem ganz ähnlichen Prinzip basiert.
Genau, also man kann das kurz zusammenfassen, dass so im Rahmen der sogenannten neuen Seidenstraße, die Belt and Road Initiative, China wirklich im ganz, ganz großen Stil Infrastrukturprojekte vor allem in Asien finanziert hat und eben auch gegen Kredit finanziert hat. Und das heißt eben auch an Auflagen gekoppelt hat, okay, und wenn ihr den Kredit, mit dem ihr eben den schönen neuen Hafen gebaut habt, nicht innerhalb der nächsten 15 Jahre zurückzahlen könnt, dann gehört der Hafen halt uns. Also insofern kann man da auch sprechen von Praktiken, die auch aus der Perspektive vor allem afrikanischer Staaten auch als neokolonial wahrgenommen werden. Das ist von Europa, von deutscher Seite teilweise halt eben auch angeprangert worden. Das hatte nur halt eben auch immer so ein bisschen was Unaufrichtiges, wenn man eben Praktiken kritisiert hat, die man selber halt eben auch angewandt hat. So, wo man halt eben sagen muss, also China hat halt dann eben auch in Afrika zunächst, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber lange Zeit eben auch ein besseres Image gehabt, weil das Image der Europäer dann halt eben auch immer das war der ehemaligen Kolonialherren, die eben hinkommen und sagen, wie es besser geht, die einem dann halt eben auch erklären, was man zu tun hat, was man zu lassen hat, wie man zu leben hat. Also die sogenannte White Man's Burden oder die zivilisatorische Mission, die schwang dann immer noch so ein bisschen mit. Und die Chinesen haben von vornherein gesagt, nee, wir sind hier nur, um Geschäfte zu machen. Wir haben jetzt nicht darüber hinausgehende Ansprüche, euch irgendwas beizubringen. So. Also sind die chinesischen Investitionen da jetzt oftmals eben genauso außenwirtschaftlich motiviert oder geopolitisch sogar, wie jetzt eben auch vieles, was jetzt von Europa und den USA gekommen ist in den letzten Jahrzehnten.
Ja, und interessant. Ich meine, das Prinzip, was Sie gerade beschrieben haben, dass man diese Zivilisationsarbeit betreibt, schlägt sich dann ja auch nieder in so einem Prinzip wie dem White Saviorism. Also, dass man sogar noch diesen Überlegenheitsgedanken fast dahin trägt und sich damit auch noch brüstet, also aus europäischer Sicht. So einfach kann man wahrscheinlich das nicht ganz zusammenfassen, aber so würde ich sowas wie White Saviorism verstehen.
Genau, aber das hängt halt eben auch einfach zusammen mit dem Überlegenheitsdenken, das aus dem Kolonialismus kommt, das einen auch selbstverständlich davon ausgehen lässt, dass natürlich eben wir die bessere Gesellschaft haben, die überlegene Gesellschaft haben und dass die anderen halt eben irgendwie ein bisschen rückständig sind und wir denen eben beibringen müssen, wie man sich entwickelt. Weil wir sind ja entwickelt, wir können das ja. Das spiegelt sich dann eben auch in Praktiken wieder, wie beispielsweise, also im Zusammenhang mit so Freiwilligendiensten, wo dann völlig unqualifizierte 18-Jährige dann in Uganda oder in anderen Ländern dann im Kindergarten mitarbeiten ohne dass sie eine Ausbildung haben. Also man würde sich hier eben dagegen verwahren, so, dass da jetzt irgendwelche Leute teilweise auch zum Schulunterricht herangezogen werden, die überhaupt keine didaktische Qualifikation haben. Und da hat man halt eben auch oft so die Situation, dass eben, weil Leute eben auch eine weiße Hautfarbe haben und aus einem sogenannten entwickelten Land kommen, dass denen dann eben auch mehr Autorität und Expertise zugesprochen wird. Von Seiten des Nordens, aber auch teilweise eben von Leuten im Süden. Und das ist natürlich eben auch eine ungute Hinterlassenschaft eben dieses kolonialen Denkens.
Ungutes koloniales Denken, sagt Aram Ziyai. Vor dem Hintergrund des fortwirkenden Neokolonialismus stellt sich nun natürlich auch die Frage, wie sich solche unguten Strukturen und Denkweisen konkret aufbrechen lassen. Ein zentraler Ansatz dabei heißt Dekolonisierung. Was dahinter steckt, das kann sie uns erklären.
It's always a pleasure to talk about the things that one likes to do.
Die ghanaische Professorin und Aktivistin Akosua Adomako Ampofo. Von 2023 bis 2024 war Ampofo Gastprofessorin an der Uni Kassel. Dort hat sie sich unter anderem mit Dekolonisierung beschäftigt. Genauer gesagt, mit der Dekolonisierung von Wissen. Um zu erklären, was das bedeutet, nutzt Ampofo den Vergleich des kenianischen Schriftstellers Ngugi wa Thiong'o.
Colonizing the mind, as in.
Wenn man den menschlichen Geist, das menschliche Wissen als Festplatte betrachtet, dann ist Kolonisierung, als würde man die afrikanische Festplatte herausnehmen, um sie durch eine europäische Festplatte zu ersetzen. Wenn man also dekolonisieren will, muss man die europäische Festplatte herausnehmen und die afrikanische Festplatte wieder einsetzen.
Put an African hard drive back in the African mind.
Stellt sich die Frage, wie lässt sich eine solche Festplatte überhaupt austauschen? Wo fängt Dekolonisierung an und wo hört sie auf? Für Ampofo liegt einer der wichtigsten Ansatzpunkte in der Bildung. Also darin, was uns wie in Kindergärten, Vorschulen, Schulen und Universitäten gelehrt wird. Das beginnt schon im frühen Kindesalter. Etwa mit den Geschichten, die Kinder in Bilder- und Kinderbüchern kennenlernen.
All the examples you should be seeing.
Alle Beispiele, die in Kinderbüchern stehen, sollten aus dem eigenen Lebensumfeld stammen. In afrikanischen Kinderbüchern sollte zum Beispiel nicht A für Apfel stehen, denn wie viele afrikanische Kinder haben schon mal einen europäischen Apfel gesehen? Dort sollte A für Alasa oder eine andere Frucht stehen, die in der jeweiligen Region wächst.
Auch in der Universitätslehre zeigt Ampofo weitere Beispiele, die verdeutlichen, wie koloniale Strukturen bis heute fortwirken. Ein zentrales Beispiel sind die verwendeten Konzepte und Theorien. Diese seien, auch an afrikanischen Universitäten, stark von europäischen Denkern geprägt.
Die moderne Universität ist eine europäische Erfindung. Und die meisten modernen Fachrichtungen sind in Europa entstanden. Und die haben ihre jeweiligen europäischen Vordenker. Wer Philosophie studiert, beschäftigt sich mit Kant und Aristoteles. Und wer Soziologie studiert, beschäftigt sich mit Marx und Weber. Eine Dekolonisierung ist in den etablierten Disziplinen noch nicht so weit fortgeschritten, wie sie sollte.
Ampofo betont, sie hält Kant, Aristoteles, Marx und Weber durchaus für wichtig. Gleichzeitig sagt sie aber auch, dass Studierende breiter lesen sollten. Und genau dazu müssten auch Professorinnen und Professoren aktiv beitragen. Wenn Studierende nicht dazu ermutigt würden, sei das ein Problem.
If the first people you think of in order to valorize your work is I have to, I'm working on.
Ein Beispiel. Jemand schreibt zum Thema Schenken und Austausch. Derjenige denkt, ich muss Maus zitieren. Du weißt schon, den französischen Philosophen. Okay, damit bin ich einverstanden, zitiere Maus. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer, zum Beispiel ghanaischer Philosophen wie Sechi oder Viredu, die sich mit Gegenseitigkeit und dem Schenken in Akan-Gemeinschaften in Ghana beschäftigt haben.
Das
Einbeziehen Afrikanischer, oder in ihrem Fall ghanaischer Denkerinnen und Denker, hat dabei nicht nur Auswirkungen auf die wissenschaftliche Praxis, sondern auch auf das Selbstbild von Studierenden. Denn wenn das nicht geschieht, entsteht schnell ein problematisches Bild von Wissen.
So in that process,
die Studierenden empfangen also die Botschaft, dass ihr Wissen zweitklassig ist.
Your knowledge is secondary to knowledge, right?
Und das könne, so Ampofo, tief wirken.
I think there are many ways in which it damages your psyche.
Also ich glaube, das schadet in vielerlei Hinsicht der eigenen Psyche, ohne dass man es überhaupt merkt. Und wenn man keine Lehrer, Eltern oder Bezugspersonen hat, die einen Teil dessen, was man im Klassenzimmer lernt, wieder auffangen, dann kann sich das Gefühl einstellen, dass das eigene Wissen weniger wert ist, dass es dem Wissen anderer unterlegen ist. Einfach, weil es anders aufgebaut ist, weil es nicht in bestimmten Büchern steht.
To somebody else's knowledge. Because of the way it's constructed, because it's not in certain books.
Ein weiteres Beispiel ist der Stellenwert von Sprache. Ghanaische Sprachen hätten im Alltag nicht denselben Status wie Englisch, erzählt Ampofo. Schon in ihrer Schulzeit sei fast alles auf Englisch unterrichtet worden. Das ist auch heute noch so. Eine Prüfung in der eigenen Muttersprache habe die Professorin zum Beispiel nie ablegen müssen.
Und dann möchte man seine eigene Muttersprache sprechen. Aber dieser Muttersprache wurde nicht derselbe Stellenwert in der Gesellschaft zugestanden. Dabei erklären Kulturtheoretiker uns ja, wie wichtig die Sprache für die Psyche ist, für das eigene Identitätsgefühl. Wenn wir also unsere Sprachen klein in ihrer Bedeutung machen, hat das einen Einfluss. Und jetzt ist es so, dass jemand, der sehr gut Englisch spricht, aber seine Muttersprache weniger gut beherrscht, bewundert wird. Umgekehrt ist das aber nicht unbedingt der Fall.
Und über Sprache wird natürlich auch Wissen vermittelt. Nicht nur direkt, sondern auch über Bilder, Beispiele und Denkmuster. Dekolonisierung von Wissen ist kein schneller Prozess. Das betont Ampofo. Er im Gegenteil.
Of course, this does not happen. Germans will say von heute auf morgen.
Man müsse langfristig in Bildung investieren, um diese Festplatte wirklich neu zu beschreiben.
Ich muss Dinge sehen, die es mir ermöglichen, stolz auf meine Gesellschaft und meine Kultur zu sein. Und das gelingt uns meist über Musik, Tanz, Essen, Mode und so weiter. Bei der in Anführungszeichen Wissenschaft gelingt uns das weniger.
Doch diese Veränderung lässt sich nicht alleine bewältigen.
Wenn man also als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler arbeitet, sagen wir an einer deutschen Institution, und man möchte die Dinge anders machen, dann stößt man auch dort auf Hindernisse, zum Beispiel im Verwaltungssystem der Universität. Deshalb müssen sich Menschen in Communities zusammenfinden und gemeinschaftlich zusammenarbeiten.
Ein positives Beispiel für diesen Ansatz sieht Ampofo in der Africa Charter for Transformative Research Collaborations. Sie wurde 2023 vorgestellt und versteht sich als Leitfaden für gerechtere Forschungspartnerschaften. Ziel ist es, afrikanische Forschende stärker einzubinden und ihnen gleichberechtigte Mitbestimmung zu ermöglichen. Entwickelt wurde die Charta gemeinsam mit zahlreichen afrikanischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Über die Dekolonisierung, genauer gesagt die Dekolonisierung von Entwicklungszusammenarbeit, habe ich im zweiten Teil des Interviews mit Aram Ziai gesprochen. Versuchen wir mal den Blick nach vorne. Sie haben in einem Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung beschrieben, was Dekolonialisierung von Entwicklung ist. Und ich nehme daraus mit, es gibt einen Weg, Entwicklungszusammenarbeit, wir haben noch keinen besseren Begriff gefunden, deswegen bleiben wir zunächst mal dabei. Wie die tatsächlich aussehen könnte und wie steht es darum? Wie würden Sie sagen, ist das möglich?
Also ich würde sagen, es müssten auf drei Ebenen Veränderungen stattfinden. Also als koloniale Elemente in der Entwicklungszusammenarbeit würde ich nennen, zum einen Eurozentrismus, die Vorstellung, dass eben unsere eigene Gesellschaft besser und überlegen ist und die anderen sind rückständig. Und eben damit zusammenhängt, dass es Probleme im Süden gibt und im Norden gibt es Wissen über die Problemlösung. Aber nicht umgekehrt. Man könnte auch den Spieß umdrehen. Man könnte ja auch sagen, okay, was können wir vom globalen Süden lernen, um beispielsweise mit Problemen wie vereinsamte Menschen im Altersheim oder mit...
Ja, oder Hochwasserschutz oder der Umgang mit den Naturgewalten, ne? wo andere Länder ja im Zweifel auch schon seit Jahrhunderten beschäftigt sind mit, was durch den Klimawandel für uns einfach auch relevant werden wird.
Oder wenn man die Richtung weiterverfolgt, müsste man halt eben auch sagen, okay, also unser Gesellschaftsmodell, das eben davon ausgegangen ist, schrankenlose Naturbeherrschung ist eine prima Sache, und das uns jetzt eben in die jetzige ökologische heikle Situation geführt hat. Wenn man jetzt das vielleicht mal überdenkt und sich mal anschaut, wie eben indigene Weltsichten da anders auf Natur schauen und sagen, und dann halt eben auch sagen, okay, also wir müssten eigentlich uns als Teil der Natur begreifen und die Natur als was begreifen, mit dem wir in Symbiose leben, was wir bewahren müssen und wo wir nicht das Recht haben, eben schrankenlos eben drauf zuzugreifen oder das kaputt zu machen. Genau, also Überwindung des Eurozentrismus, dass man eben auch nochmal anders auf Modelle eines guten Lebens jenseits von Europa und Nordamerika guckt. Ein zweiter Punkt, den ich nennen würde, wäre dieses Prinzip der Treuhandschaft. Also der Treuhandschaft, dass eben Entwicklungsexperten wissen, wie das geht mit der Entwicklung, dementsprechend auch Projekte über die Köpfe von Leuten hinweg entwerfen und umsetzen können. Ich habe vorhin von dem Narmada-Staudamm und den Hunderttausenden Vertriebenen gesprochen. Das ist etwas, was bis heute sich fortsetzt. Im sogenannten Development-Induced Displacement werden eben jedes Jahr zwischen 10 und 15 Millionen Menschen aufgrund von Entwicklungsprojekten vertrieben. Meistens Infrastrukturprojekte, teilweise halt eben auch Umweltschutzprojekte mittlerweile. Und da müsste man sagen, ja, das darf nicht sein. Man darf Leuten nicht absprechen, dass sie eben auch selber bestimmen können, eben soll dieser Staudamm jetzt da gebaut werden, wo ich wohne oder nicht. Dazu bräuchte es halt eben Rechenschaftsmechanismen. Und bei der Weltbank gibt es das schon. In der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands gibt es das beispielsweise noch nicht, dass eben Betroffene von Projekten Einspruch erheben können. Und der dritte Bereich wäre natürlich eben der ganze Bereich der Weltwirtschaft. Und da muss man feststellen, okay, also da geht es nicht nur um Entwicklungszusammenarbeit, da geht es um Welthandel, da geht es um das Schuldenregime. Aber wenn man Armutsbekämpfung ernst meint, dann muss man da ansetzen. Dann müsste man halt eben auch sagen, okay, gut, vielleicht müssen wir anfangen, über Reparationen aus dem Kolonialismus nachzudenken. Vielleicht müssen wir unsere imperiale Lebensweise überdenken, die eben auf die Zufuhr von billigen Arbeitskräften, billigen Rohstoffen anderer Kontinente angewiesen ist. Vielleicht müssen wir eine Demokratisierung der internationalen Finanzinstitutionen vornehmen, wo eben die vermeintlich demokratischen Länder deswegen eine Mehrheit haben, weil die Stimmrechte nach Kapitalanteilen gewichtet sind. Das kennen wir vom preußischen Dreiklassenwahlrecht aus dem späten 19. Jahrhundert, aber es ist ein Unding eigentlich. Das wären Sachen, wo man sagen müsste, da müsste an globalen wirtschaftlichen Strukturen angesetzt werden, um ja zu einer gerechteren Welt zu kommen.
Ja, also letztlich Ansätze, um eigentlich Partnerschaften zwischen Nord und Süd gerechter und gleichberechtigter zu gestalten. Ist aber aus Ihrer Sicht möglich, würden Sie sagen?
Na, ich würde sagen, man könnte es mal ausprobieren. Also ob das jetzt im Rahmen eines globalen Kapitalismus und im Rahmen eines nach Nationalstaaten unterteilten politischen Systems so möglich ist, es wäre ein Experiment. Aber bis jetzt haben wir halt die Erfahrung gemacht, dass die Sachen, die man machen könnte, die wurden nicht gemacht. Und wenn Sie jetzt das Thema von Ihrem ersten Podcast zusammengefasst haben als, naja, die Machtverhältnisse, die aus der ungleichen Verteilung von Geld und Besitz eben herrühren, das ist genau das, was natürlich eben auch sinnvolle Ansätze verhindert. Also der sinnvollste Ansatz in der Entwicklungspolitik des letzten Jahrzehnts war das Lieferkettengesetz. Das Lieferkettengesetz, das jetzt eben auf Betreiben der Wirtschaftslobby so weit ausgehöhlt ist, dass es quasi ein Schatten seiner selbst ist. Aber das wären die Sachen, die in eine richtige Richtung gehen. Dass man sagt, irgendwie natürlich müssen Arbeitsrechte entlang der Lieferkette gelten. Und natürlich sollen sich dann multinationale Unternehmen nicht darauf rausreden, ja, was unsere Zulieferer in Bangladesch machen, da haben wir ja nichts mit zu tun. Denn letzten Endes, die multinationalen Unternehmen sind natürlich genau die, die auf die billigsten Preise gucken.
Die Mutigen.
Zum Abschluss versuchen wir immer so ein bisschen den Blick in Richtung Engagement zu richten. Also wir versuchen immer wegzukommen davon, dass jemand individuell eine Lösung bringen kann für einen systemischen, für ein systemisches Problem.
Super.
Und ich glaube, das haben sie, ich glaube, sie haben auch wirklich genug Argumente geliefert, warum das gerade in diesem Fall kein guter Ansatz ist. Aber vielleicht drehen wir es mal um. Vielleicht dann eher die Frage, wenn Menschen sich engagieren wollen, und ich glaube, der Wille ist da, und das beginnt im Zweifel mit Verständnis, aber wenn man dann darüber hinausgeht, worauf sollte man denn achten, wenn man sich versucht zu engagieren, dass man nicht unbeabsichtigt bestehende Machtverhältnisse sozusagen reproduziert?
Also ich glaube, es ist gar nicht so eine leichte Aufgabe. Und die naheliegende Antwort im Bereich Entwicklungszusammenarbeit ist da immer, naja, Fairtrade und bewusster konsumieren und so weiter. Aber ich denke, es ist klar geworden, das Problem ist eigentlich größer. Und damit sich dieses größere Problem halt tatsächlich in absehbarer Zeit ändert, wäre mein Vorschlag dann eben eher, sich dann bei einer Organisation umzugucken, die eben tatsächlich professionelle, gute Arbeit macht. Dann ist man dann bei Medico International oder bei Fian oder bei Attac vielleicht auch, die dann halt eben auch genau Fragen auf dem Schirm haben, die wir hier in diesem Podcast eben auch besprochen haben. Also die nicht eben den Blick haben, naja, man muss jetzt irgendwie dem einen armen Waisenkind in Afrika helfen, sondern die schon ganz genau wissen, es geht eigentlich um größere Strukturen und die eben auch professionelle Arbeit machen, um innerhalb dieser Strukturen dann halt eben auch nochmal ja, rauszuholen, was möglich ist, zugunsten eben der schwächeren, marginalisierten Menschen auf dieser Welt.
Wichtiger Ansatz.
Die Anstiftung.
Weil Sie jetzt eben gerade schon Medico genannt hatten, Sie sind ja neben Ihrer Professur eben auch Mitglied bei Medico International. Was hat Sie zu dem Engagement bewogen? Weil es passt natürlich auch zu Ihrem Forschungsgebiet, das heißt, die Erkenntnis war wahrscheinlich auch Teil des Ganzen. Aber was hat Sie dazu bewogen, sich hier zu engagieren?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich bin ich im Rahmen meines Studiums eben auch schockiert gewesen von der Erkenntnis, dass die Tatsache, dass jeden Tag 20.000 mindestens Menschen verhungern oder sich eben kein sauberes Wasser leisten können oder eben an leicht heilbaren Krankheiten sterben, dass das eine Machtfrage ist. Also dass es nicht daran liegt, dass zu wenig Nahrungsmittel da sind, zu wenig Medikamente da sind, zu wenig sauberes Wasser da ist, sondern dass die Leute einfach eben zu arm sind, um sich das zu leisten. Ich glaube, das war so der grundsätzliche Punkt, sich zu engagieren. Und bei Medico International, ich habe im Rahmen meiner Dissertation Interviews durchgeführt mit Entwicklungsorganisationen, staatlichen und nichtstaatlichen, unter anderem auch mit Medico. Und ich war beeindruckt, wie viel von dem, was ich auch an kritischen Gedanken zur Entwicklungspolitik damals hatte, in dieser Organisation bereits völlig selbstverständlich auf dem Schirm war. Also da habe ich das Gefühl gehabt, ich muss denen jetzt gar nicht viel erzählen, sondern das ist denen vollkommen klar. Dennoch haben die einfach den pragmatischen Ansatz zu sagen, ja, wir wissen, dass es eigentlich eben um größere Fragen gehen muss, aber wir möchten trotzdem ganz praktisch vor Ort konkret Nothilfe leisten und tun, was wir können, solange eben wir eben auch mit diesen größeren kapitalistischen, politischen Strukturen eben auch konfrontiert sind und die nicht mit dem Fingerschnippen einfach abstellen können. Also pragmatische Hilfe leisten, aber dennoch das größere Ganze im Blick behalten. Das hat mir imponiert.
Ja, und da haben wir auch einen sehr schönen Bogen zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben. Kein Widerspruch bleibt am Ende ungehört. Das kann man doch darin ganz gut sehen. Herr Zier, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es war wahnsinnig spannend, wahnsinnig aufschlussreich. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Alles Gute.
Das war die dritte Folge der zweiten Staffel von Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Ein Podcast der Servicestelle für Stiftung und Philanthropie von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Produziert wird der Podcast vom Studio ZX, einem Unternehmen des Zeitverlags. Mein Name ist Jonas Ross. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Sie haben Fragen oder wollen wissen, wie Sie sich einbringen können? Dann schreiben Sie uns an stiftung@engagement-global.de. Weitere Infos finden Sie auch in den Shownotes jeder Podcast-Folge. Dort verlinken wir Ihnen auch die wichtigsten Quellen zu dieser Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie ihn gerne und abonnieren Sie ihn, um keine weitere Folge zu verpassen.